heute Abend einen Vortrag über die Gewalt zu halten. Ich muss sagen, es ist mir auch nicht so ganz leicht gefallen, diesen Vortrag vorzubereiten, gerade in diesen Tagen, wo uns ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreicht und man das Gefühl hat, es ist wirklich der Untergang der Welt, der dort im Kleinen, vielleicht auch im Großen stattfindet und wo wir auch etwas von der Machtlosigkeit von uns Menschen mit all unserem technischen Know-how, unserem Wissen und Können zu spüren bekommen. Und wo wir es, wenn man so will, mit Gewalten zu tun bekommen, die fern jeglicher Vorstellungskraft liegen und vor allen Dingen jeglicher Verfügungsgewalt. Das zeigt aber bereits, dass das Thema Gewalt eines ist, das sehr viele Facetten hat, das sehr schillernd ist. Wenn man sich unseren Sprachgebrauch anschaut, reicht eben das Spektrum der Gewalt von einem Tsunami bis hin zu der strukturellen Gewalt, die nach den Theorien mancher philosophischen Interpreten in Organisationsstrukturen einimplementiert ist, die wir in unserem ganz alltäglichen Miteinander finden, oft ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Also ein riesiges Spektrum, ein schillerndes Phänomen, über das sehr viele Missverständnisse kursieren und wo ich einige Zeit und Energie heute Abend darauf verwenden möchte, begriffliche Klarheit zu schaffen. Und selbst das ist ein schwieriges Unterfangen, wie Sie sehen werden, bei dem es unmöglich ist, das Thema Gewalt in all seinen unterschiedlichen Facetten zu beleuchten. Bedingt durch meine Profession als Philosoph, als der ich mich auch hauptsächlich verstehe, werde ich mich dabei auf die Deutung, die die Philosophie zum Thema Gewalt entwickelt hat, konzentrieren, die interessanterweise Gewalt auch unter ganz anderen Aspekten beleuchtet, als es etwa die Psychologie tut. Wenn Sie sich die Artikel über Gewalt in den einschlägigen philosophischen Lexika anschauen, zum Beispiel im Historischen Wörterbuch für Philosophie, was für mich immer die erste Quelle ist, die ich zur Hand nehme, dann finden Sie darin einen durchaus langen und sehr kenntnisreichen Artikel, der sich aber fast ausschließlich mit der Gewalt in der Sphäre der Politik beschäftigt. Einfach deswegen, weil Gewalt im philosophischen Kontext der europäischen Kultur fast nur in diesem Kontext diskutiert worden ist, was dann auch der Grund dafür ist, warum ich mich heute Abend im Wesentlichen auf den politischen Gewaltdiskurs konzentrieren werde. Ich denke aber immer wieder so ein paar Ausrutscher mir erlauben zu können, dass ich auch in andere Felder mal blicke, um einfach auch zu zeigen, dass das, was im Bereich der Philosophie über Gewalt entwickelt worden ist, durchaus Erkenntnisgewinn produziert, der sich auch auf andere Felder des Lebens anwenden lässt. Das ist auch der Grund dafür, warum ich diesem Vortrag ein Zitat von einem französischen Philosophen, einem Sozialphilosophen des frühen 20. Jahrhunderts voranstellen möchte, Georges Sorel, der eine große Abhandlung geschrieben hat über die Gewalt. Ich komme später nochmal darauf zurück. Und darin findet sich der beredte Satz, die Probleme der Gewalt sind immer noch sehr dunkel. Sind sehr dunkel und wenn es mir gelingt, ein bisschen Licht in diese Finsternis gebracht zu haben, dann will ich für heute Abend zufrieden sein. Der Vortrag gliedert sich in drei Teile und eine Einleitung. Und es gibt, wie gesagt, drei Hauptteile und eine Einleitung. Und mit der beginne ich naheliegenderweise jetzt. Wenn Sie das Thema Gewalt diskutieren, wird man, denke ich, über einen Punkt ziemlich schnell Einigkeit erzielen können. Nämlich, Gewalt ist etwas, das überwunden werden soll. Gewalt ist etwas, das Ablehnung verdient. Die Vereinten Nationen in ihrer Charta verbieten nicht umsonst ihren Mitgliedern die Anwendung von Gewalt oder auch die Androhung von Gewalt. Darf ein Staat gegenüber einem anderen nach Maßgabe der Charta der UN nicht tun. In unserem persönlichen Leben, denke ich, werden wir uns alle sehr schnell darauf verständigen, dass Gewalt etwas ist, was möglichst nicht stattfinden sollte. Gewaltprävention an den Schulen ist ein großes Thema. Schon im zweiten Schuljahr gibt es Gewaltvermeidungstrainings und so etwas, wo Sie hinschauen, Gewalt als etwas, das überwunden, das vermieden werden soll. Und nicht zuletzt, nur um deutlich zu machen, wie einig wir uns eigentlich irgendwie darüber sind, dass Gewalt etwas ist, was nicht sein soll. Die großen Ikonen des 20. Jahrhunderts sind, wenn Sie genau hinschauen, wenn es nicht gerade Popstars sind, alles Staatsmänner, die Gewaltfreiheit gelebt und teilweise auch sich für dieselbe geopfert haben. Denken Sie an Gandhi, denken Sie an Martin Luther King, denken Sie an Nelson Mandela oder denken Sie an den Dalai Lama. Staatsmänner mit höchstem Renommee, mit höchster moralischer Reputation, wo sie bei Umfragen weltweit sofort das Ergebnis bekommen, das sind Menschen, denen man Vertrauen schenkt. Das sind alles welche, die sich Gewaltlosigkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben. Gewalt ist offenbar etwas, das überwunden werden soll, etwas, das nicht sein soll. Nun hat Martin Heidegger, der bedeutende Philosoph des 20. Jahrhunderts, einmal den schönen Satz formuliert, den ich wirklich für eine der besten Definitionen der Philosophie halte, als er sagte, Philosophie ist das Infragestellen des Selbstverständlichen. Philosophie ist das Infragestellen des Selbstverständlichen. Das heißt, wenn ich als Philosoph heute zu Ihnen spreche, habe ich es sozusagen mit der Autorität Heideggers im Rücken aufgetragen bekommen, diese Selbstverständlichkeit, Gewalt ist etwas, das überwunden werden soll, in die Frage zu stellen. Vielleicht mit dem Ergebnis, dass wir uns am Ende darauf verständigen, so ist es. Vielleicht mit dem Ergebnis, dass wir differenzieren, es gibt Formen von Gewalt, die sollen nicht sein, vielleicht gibt es auch Formen von Gewalt, die sollen sein. Auf jeden Fall ist es das philosophische Geschäft, Fragen zu stellen, Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, einmal zu erschüttern, einmal kräftig dran zu rütteln, um sie hinterher vielleicht umso klarer, umso deutlicher und umso besser begründet vertreten zu können. Nun ist es gerade bei der Gewalt allerdings so, dass es einem vergleichsweise leicht fällt, dieses selbstverständliche Credo, Gewalt ist etwas, das überwunden werden muss, ein bisschen in die Frage zu stellen. Denn wenn wir uns anschauen, wie wir auch den Begriff der Gewalt verwenden, finden wir ziemlich schnell eine ganze Menge von Aspekten, Facetten dieses Feldes, wo wir uns vielleicht dann doch nicht mehr so sicher sind, ob Gewalt etwas ist, was nicht sein soll oder eben vielleicht doch sein sollte. Denken Sie zum Beispiel an unser Grundgesetz. Artikel 20 sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und wer wollte diesem Satz in unserer Republik widersprechen? Offenbar ist Staatsgewalt etwas, was doch irgendwie sein soll. Was hat es mit der Staatsgewalt auf sich im Vergleich zu der Gewalt, die auf der Straße geschieht, wie ich gerade beim Abendessen gehört habe, wo zwei Jugendliche eine Frau krankenhausreif geprügelt haben? Ist das die gleiche Gewalt, von der wir hier reden, oder sind das ganz verschiedene Dinge? Fragen. Anderes Thema. Natürlich, wie könnte man es unterschlagen, die militärische Gewalt. In der Charta der Vereinten Nationen steht in aller Deutlichkeit, Gewalt zwischen zwei Staaten darf nicht sein, weder in der Anwendung noch in der Androhung. Allerdings, wenn man dann die Charta etwas weiterliest, wird deutlich erklärt, dass militärische Gewalt sehr wohl angewendet werden darf, sofern dies durch ein Mandat des Weltsicherheitsrates gedeckt ist. Wir denken an unsere eigene Geschichte zurück, die Gewalt, die gegen das Hitlerregime im Zweiten Weltkrieg ausgeübt wurde, war die nicht vielleicht doch am Ende etwas Gutes? Fragen. Auch in einem ganz anderen Feld, was vielleicht in diesem Hause besondere Bedeutung hat, gibt es eine oder können wir eine deutliche Ambivalenz in dem Gewaltkonzept wahrnehmen. Schauen wir in das Feld der Theologie. Gott, der gewaltige Gott, ist auch eine überaus ambivalente Figur. Nicht nur im Alten Testament, wo wir einen durch und durch gewalttätigen Gott sehen, der die Feinde Israels mit Plagen schlägt, die wirklich alles andere als sanftmütig sind, wobei gleichzeitig die Propheten Israels die Gewalt im Inneren ablehnen und verurteilen. Mal ist Gewalt legitim, mal ist sie es nicht. Und selbst wenn wir in die Verkündigung Jesu schauen, finden wir irritierende Umstände wie das Wort, dass er gekommen sei, nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert auf der einen Seite und auf der anderen Seite in den Seligpreisungen der Bergpredigt ganz klare Worte, die das Reich der Erde, wie es dort heißt, eben den Sanftmütigen verheißen, die keine Gewalt üben. Also auch hier sehen wir, Gewalt schillert. Und wir kriegen es nicht richtig zu fassen, warum es einerseits wohl gelitten ist und andererseits unter scharfe Kritik gerät. Nochmal ein Sprung auf ein ganz anderes Feld, nämlich in das Feld der Partnerschaft, der Liebe, der Sexualität und der Erotik. Auch da gibt es einen sonderbaren Umstand, dass wir durchaus so etwas wie eine erotische Gewalt kennen, und jetzt nicht die sexuelle oder sexualisierte Gewalt, sondern eine erotische Gewalt, die wir durchaus schätzen. Wenn wir nämlich überwältigt werden, übermächtigt werden von einem Menschen, der uns fasziniert, der uns anzieht, der uns gleichsam willenlos macht, sich unwiderstehlich zu sich hinreißt. In der antiken griechischen Sprachwelt sagte man nicht zufällig, dass Eros, also die leidenschaftliche Liebe, gewalttätig sei und den Menschen Gewalt antut. Und ich muss, das ist sozusagen der gewalttätige Eros, den wir auch mit im Blick haben müssen, wenn wir dieses Spektrum der Gewalt einer näheren Betrachtung unterziehen wollen. Sie sehen also, es gibt ein breites Spektrum unterschiedlicher Facetten der Gewalt und es gibt dementsprechend ein erhebliches Maß an Unklarheit über ihre Berechtigung, ihr Nichtberechtigtsein, ihre Legitimität oder eben auch ihre Erscheinungsformen, die unbedingt abgelehnt werden müssen. Ich komme zu meinem ersten Hauptteil, das philosophische Ringen um die Gewalt. Viele der Irritationen, die ich gerade so ein bisschen versucht habe, in unser Bewusstsein zu rufen, viele dieser Irritationen verdanken sich einem rein sprachlichen Problem oder einer rein sprachgeschichtlichen Tatsache, nämlich die, dass als Luther sich anschickte, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, er das Wort Gewalt zur Übersetzung zweier ganz unterschiedlicher lateinischer Begriffe verwendete. Nämlich einerseits Potestas und andererseits Violentia. Beides wird im deutschen Text mit Gewalt oder doch semantisch verwandten Formen wie gewaltsam, gewalttätig etc. pp. Durch Luther wiedergegeben. Potestas ist das, was man eigentlich korrekterweise mit Potenz oder Macht wiedergeben würde. Violentia, kennen Sie aus dem Sprachgebrauch anderer europäischer Sprachen, Violence oder Violence, ist schon die Gewalt, aber es ist eher die aggressive Gewalt, die überwältigende, vergewaltigende Gewalt. Aber seit dieser Übersetzungsentscheidung, wenn man so will, die Luther seinerzeit getroffen hat, haben wir im deutschen Sprachraum dieses merkwürdige Phänomen, dass wir, wenn wir von Gewalt reden, uns teilweise auf so etwas wie Macht beziehen und teilweise auf das, was eben Gewalt im Sinne dieses aggressiven Überwältigens, Vergewaltigens anderer sich darauf bezieht. Die bedeutende Philosophin Hannah Arendt, auf die ich mich im Folgenden noch sehr ausführlich, vor allen Dingen in meinem dritten Teil, beziehen werde, weil sie einen großartigen Essay geschrieben hat zum Thema über Macht und Gewalt. Hannah Arendt schreibt in der Einleitung zu diesem Essay Folgendes: Man hat das Phänomen Gewalt in der Philosophie nicht hinreichend beachtet, weil man von links bis rechts der einhelligen Meinung gewesen ist, dass Macht und Gewalt dasselbe sind, beziehungsweise dass Gewalt nichts weiter ist als die eklatanteste Manifestation von Macht. Ich glaube, Hannah Arendt hat mit dieser Aussage recht und ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden in einem kleinen Durchgang durch die philosophischen Machttheorien der jüngeren europäischen Geschichte darstellen, wie sich diese Überlappung von Macht und Gewalt, die sie diagnostiziert, zugetragen hat und warum und Ihnen darstellen, warum das ein Problem ist, was sich hier raus ergibt. Also noch einmal, Hannah Arendt sagt, das Missverständnis besteht darin, dass die meisten Theoretiker Macht und Gewalt miteinander identifiziert haben, beziehungsweise, wenn sie es nicht identifiziert haben, den Gedanken vertreten haben, dass Gewalt ein besonders hohes Maß an Intensität von Macht bedeutet. Also sozusagen ein bisschen Macht ist einfach nur Macht, ganz viel Macht wird zu Gewalt. Wie das philosophisch sich niedergeschlagen hat, kann man sehr schön sehen an einem Denker, an einem Philosophen, der für die Geschichte des europäischen Nachdenkens über die Politik und damit auch über das Thema von Macht und Gewalt in gewisser Hinsicht richtungweisend gewesen ist, nämlich der englische Philosoph Thomas Hobbes. Seine Gestalt ist 16. Jahrhunderts. Man muss dazu wissen, dass Hobbes seine Philosophie entwickelt hat unter dem Eindruck des englischen Bürgerkrieges, der ein ausgesprochen blutrünstiger Krieg war, vorangetrieben, befeuert durch konfessionelle Feindschaften und der mit einer großen Grausamkeit ausgetragen wurde. Vor diesem geistigen Hintergrund hat Hobbes diesen berühmten Satz aufgestellt, wonach der Mensch der Wolf des Menschen sei, was er in einer etwas anderen Wendung dann auch so formulierte, dass er sagte, der Naturzustand des Menschen ist der Krieg aller gegen aller. Hobbes war der Überzeugung, wir alle sind sozusagen latente Wölfe, mal im Schafspelz, mal nicht. Wir sind alle latente Wölfe, die eigentlich nichts anderes im Sinn haben, als übereinander herzufallen und den anderen niederzumachen. Ein durchaus pessimistisches Menschenbild, wenn man so will. Was aber für unseren Zusammenhang folgenden wichtigen Gedanken in sich trug, nämlich, dass es so etwas wie eine naturgemäße, latente Gewalt in jedem Einzelnen von uns gibt. Und Hobbes war nun der Überzeugung, dass die einzige Chance, die wir in einem Gemeinwesen haben, dieser latenten Gewalt, die zwischen uns immer köchelt und jederzeit quasi explodieren kann, dass wir dieser latenten Gewalt nur dann Herr werden, wenn wir einen starken Staat, er nannte das den Leviathan in Anspielung auf dieses Bild aus der Apokalypse des Johannes, wenn wir einen starken Staat etablieren, der über so viel Gewalt verfügt, dass die Gewalt eines jeden Einzelnen dadurch eingedämmt werden kann. Sie können sich das so fast bildlich vorstellen. Das heißt, seine Überzeugung war die, in einem politischen Gemeinwesen gibt jeder seine individuelle, persönliche, ihm von Natur sozusagen anhaftende Gewalt ab an den Staat, damit der Staat dann als der eigentlich Gewaltsame darüber wachen kann, dass die Einzelnen sich nicht gegenseitig auf den Kopf hauen und ihr Wolfsdasein aneinander auslassen. Das heißt, es war die Idee, die dann auch von anderen Philosophen später, vor allen Dingen von Rousseau, weiterentwickelt worden ist. Es gibt sozusagen eine Übereinkunft, einen Vertrag zwischen den Menschen, dass sich ein jeder Einzelne seiner ihm von Natur innewohnenden Gewalt entäußert, um sie dem Staat als dem Machtausübenden zu übertragen. Sie haben quasi, es ist wie auf der Börse, ja, sie haben so Gewaltanteile und sie geben sie diesem großen Shareholder-Staat, der im Folgenden dann über diese Gewaltanteile verfügt. Seit das so gedacht wurde, ist es klar, dass im europäischen gedanklichen, philosophischen Diskurs das Thema Macht und Gewalt eigentlich immer im Blick auf die Frage von Herrschaft und Unterwerfung diskutiert worden ist. Macht und Gewalt ist dasjenige, was den Herrschenden zum Herrschenden macht, was ein Staat, eine Regierung, einer Staatsgewalt quasi die Mittel in die Hand gibt, um über diesen immer in explosiver Grundspannung befindlichen Volk, das jeden Augenblick explodieren kann, Gewalt und Macht auszuüben, um Herrschaft auszuüben und dadurch quasi diese große Gewalt gegen die kleine Gewalt des Einzelnen setzen zu können. Ein amerikanischer Politikwissenschaftler, Wright Mills, hat einmal den Satz formuliert, alle Politik ist Kampf um die Macht, auf höchste gesteigerte Macht ist Gewalt. Also es geht in der Politik darum, dass sie Macht gewinnen und wenn sie Macht in einem besonders großen Maße gewonnen haben, dann sind sie in der Lage und haben die Berechtigung vor allen Dingen auch Gewalt anzuwenden, um das Aufflammen von der Gewalt auf der Ebene des Einzelnen zu unterbinden oder einzudämmen. Diese Vorstellung lebt dann im Prinzip auch noch fort, wenn im 18. Jahrhundert im Zuge der Französischen Revolution die Ideen des Republikanismus sich langsam durchsetzen und dabei die Idee entsteht, dass es zwar möglich ist, oder wie soll man so sagen, dass diese natürliche Gewalt der Einzelnen in eine Rechtsordnung quasi transformiert werden, sodass es nun nicht mehr allmächtige Monarchen sind, die von ihrem Volk quasi die Gewalt übertragen bekommen, um sie dann zum Schutz der einzelnen Bürger auch gegen Aufständische und so weiter anwenden zu dürfen, sondern mit dem Republikanismus, vor allen Dingen Rousseau und Kant sind hier nochmal zu nennen, um das im ausgehenden 18. Jahrhundert setzt sich halt die Idee durch, dass die Gewalt, auch hier wieder die gleiche Vorstellung der Einzelnen, in eine Rechtsordnung transformiert wird, also über Rechtsprechung in Gesetze gleichsam gegossen werden, sodass dann die Gesetze, die eigentlichen Gewaltigen, die eigentlichen Machthaber im Lande sind, denen sich der Einzelne zu unterwerfen hat, die ihrerseits Gehorsam erzwingen, die ihrerseits auf diese Weise Macht ausüben können. So formulierte dann noch im 19. Jahrhundert, im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert Max Weber, der große Sozial- und Politikwissenschaftler, den Staat als, ich zitiere, ein auf das Mittel der Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen. Ja? So hat man den Staat verstanden, als ein auf das Mittel der Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen. Und in diesem Sinne, denke ich, erklärt sich dann auch der Paragraph 20 des Grundgesetzes, wo es eben heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Es ist die Idee, dass das Volk die ihm eigene Gewalt dem Staat überträgt, damit er sozusagen mit dem Mittel der Gewalt die Herrschaft über die Menschen legitimerweise ausüben darf. So viel zu dem Thema Staatsgewalt als eine legitimierte Form von Gewalt, die nach dieser herrschenden, dominanten Theorie des westlichen politischen Diskurses ihren Grund darin hat, dass die einzelnen Bürger die ihnen eignende Gewalt dem Staat übertragen, damit er sie zu ihrem eigenen Schutz anwenden kann. Sei es in Gestalt eines Monarchen, sei es in Gestalt einer exekutiven Regierung, sei es in Gestalt einer Rechtsordnung. Der andere Fall, wo wir eine Irritation über das Thema der Gewalt wahrgenommen hatten, war die Frage, wie ist es, wenn militärische Gewalt zur Begegnung von gewaltsamen Aufständen und dergleichen angewandt werden darf. Schon Cicero hat einmal den Satz formuliert, quid enim est quod contra vim sine vi fieri posset. Ich musste auch immer im Wörterbuch nachschauen, das heißt auf Deutsch, was könnte gegen Gewalt ohne Gewalt getan werden? Also, dahinter steckt der Gedanke, wenn Gewalt schon aufflammt, dann ist es auch legitim, diese Gewalt mit den Mitteln der Gewalt wiederum zu bekämpfen. Womit sonst sollte man der Gewalt begegnen? Wie ich gerade sagte, ist es schon in den alten Theorien, in den ersten rechtsphilosophischen Theorien, die so nach dem Mittelalter entstanden sind, gedacht worden, zum Beispiel bei Hugo Grotius, einem wichtigen Staats- oder politischen Philosophen der frühen Neuzeit, dass es diesen, wie soll man sagen, dieses natürliche Machtquantum, Gewaltquantum in jedem einzelnen Menschen gibt. Jeder einzelne Mensch verfügt über ein ihm gleichsam von Natur mitgegebenes Quantum an Gewalt, das außerhalb der Sphäre des Rechts durchaus auch Anwendung finden darf. Aus diesem Gedanken hat vor allen Dingen der große Philosoph Hegel eine Theorie entwickelt, die dann für das späte 19. und das 20. Jahrhundert sehr einflussreich werden sollte. Nämlich Hegel entwickelte einen Gedanken, der wie folgt geht. Er sagte, dass ich etwas in meiner selbst äußeren Gewalt habe, das ist es, was Besitz und Eigentum ausmacht. Ein interessanter Gedanke, der für die Machtdiskurse, die nach Hegel stattfanden, von großer Bedeutung war. Denn was Hegel hier im Prinzip sagt, ist, Eigentum, Besitz ist eine Gestalt von Gewalt. Wieso dachte Hegel das? Hegel dachte, wenn ich mir etwas aneigne, etwas in meinen Besitz bringe, dann manifestiert sich darin gleichsam mein Herrschaftswille über dieses Etwas, das ich da in meinen Besitz bringe. Besitz, Eigentum erweist sich so gesehen als eine Form von Gewalt. Wobei es nun Hegels Gedanke war, dass es eben ganz ähnlich wie bei Hobbes schon Aufgabe des Staates ist, sicherzustellen, dass die einzelnen Bürger diese Form von Gewalt, nämlich dass sie über Besitz verfügen, nicht zum Schaden ihrer Mitbürger zur Geltung bringen, sondern dass die Besitzverhältnisse in einem Gemeinwesen so verteilt sind, dass das Ganze rechtmäßig zugeht und nicht der eine auf des anderen Eigentum oder auf des anderen Besitz willkürlich zugreift. Dafür braucht es die Rechtsordnung, dafür braucht es die Herrschenden, und um deren Rechtsordnung durchzusetzen, dürfen sie wiederum Gewalt anwenden. So funktioniert das bei Hegel. Aber interessant ist eben, dass einer von Hegels bedeutendsten Schüler, nämlich Karl Marx, aus diesem Gedanken Eigentum, Besitz ist eine Form von Gewalt, eine große Theorie gemacht hat, die letzten Endes, wenn man so will, die Legitimation für die revolutionären Theorien gebracht hat, die dann sozialistische und kommunistische Denker in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ausgeprägt haben und die letzten Endes die geistige Grundlage dafür geboten haben, dass es eben zu einer Oktoberrevolution in Russland kam und zu vielen weiteren revolutionären Umbrüchen, die eben die proletarische Revolution voranbringen sollten. Der eben schon mal erwähnte Georges Sorel, der einer der führenden Köpfe des französischen Sozialismus war, kommt dann auf dieser Grundlage auch zu einer Verherrlichung der Gewalt, die in der europäischen Geistesgeschichte ihresgleichen sucht. Und damit Sie das mal gehört haben, möchte ich es Ihnen auch im Original vorlesen. Sorel meinte, die proletarische Gewalt, also das ist nun die Gewalt derer, die selber über keinen Besitz verfügen und deswegen Gewalt ausüben, um sozusagen die gewalttätigen Eigentümer, um dieser Gewalt eine andere Gewalt entgegenzusetzen. So muss man das wohl formulieren. Die proletarische Gewalt erscheint derart, sofern sie als reine und einfache Äußerung der Klassenkampfgesinnung geübt wird, als etwas sehr Schönes und sehr Heldenhaftes. Sie steht im Dienste der zutiefst begründenden Interessen der Zivilisation. Sie ist vielleicht nicht die geeignetste Methode, um unmittelbare materielle Vorteile zu erlangen, aber sie vermag, die Welt vor der Barbarei zu erretten, schrieb Sorel 1906. Nun, die Geschichte lehrt, dass das Gegenteil der Fall war und dass die proletarische Revolution weit davon entfernt war, die Welt vor der Barbarei zu erretten, sondern zumindest in einigen Regionen der Welt eben diese, also die Barbarei, über die Welt gebracht hat. Aber Sie sehen, in diesem revolutionär aufgeladenen Denken erschien Gewalt als etwas durch und durch Legitimes. Und machen wir uns das klar, das liegt uns allen gar nicht so fern. Wir brauchen nur den Fernseher anzuschalten und nach Libyen zu schauen und können uns da gleich die Frage vorlegen, ja, wie halten wir es denn mit den Aufständischen dort, die natürlich auch Gewalt gegen eine Gewaltherrschaft ausüben? Ist das nicht vielleicht doch etwas Schönes und Heldenhaftes, was da stattfindet? Es ist also dieser Gedanke, der die revolutionären Philosophen und revolutionären Kräfte immer wieder faszinierte, dass Gewalt so etwas wie ein unveräußerlicher Bestandteil der Grundausstattung des Menschen ist. Es ist ein Bestandteil der Grundausstattung der Menschen, den wir durchaus veräußern können, indem wir ihn nämlich der Staatsgewalt übertragen, nochmal, damit die Staatsgewalt darüber wacht, dass unser Mitbürger nicht auf unser Eigentum zugreift, dass er uns nicht gewaltsam überfällt. Aber im Prinzip, und das ist eben der Gedanke, den die Revolutionäre immer wieder neuen Varianten durchgedacht haben, im Prinzip bleiben wir gleichsam immer im Besitz so eines Quantums Restgewalt, das wir anwenden dürfen, wenn eine Staatsgewalt eben diesem Auftrag, Gewaltanwendung zwischen den Bürgern zu verhindern, nicht mehr nachkommt. So etwa formuliert, und das ist jetzt auch das letzte Philosophenzitat für längere Zeit, verspreche ich Ihnen, von dem Johann Gottlob Fichte, der auch zur Zeit der Französischen Revolution seine Gedanken vortrug. Der hat mal geschrieben, die Legitimität der Gewalt als Staatsgewalt, als Resultat einer freien Übertragung der souveränen Gewalt des Volkes auf die Regierenden, ja, diesen Gedanken kennen Sie jetzt schon, beruht auf der Funktion, die Bürger vor Gewalt zu schützen. Also, wir Bürger geben den Regierenden die Gewalt, damit sie uns vor Gewalt schützen. Bei Missachtung dieses Mandats, sei es, dass die Regierung selbst gewalttätig wird, sei es, dass sie den Schutz vor fremder Gewalt unterlässt, fällt das Recht auf Ausübung der Gewalt, deren Souverän immer das Volk ist, auf dieses zurück. Also, wenn der Machthaber, der Potentat, seiner Verpflichtung, das Volk vor Gewalt zu schützen, nicht mehr nachkommt oder im Gegenteil sogar selbst Gewalt gegen ein Volk anwendet, dann ist das Volk quasi legitimiert, sein Machtquantum zurückzufordern und nun rebellierend mit einer Revolution auf die Straße zu gehen und selber sozusagen Gewalt gegen seine Regierung auszuüben. Also, auch hier haben wir ein Feld und einen philosophischen Diskurs darüber, der versucht darzustellen, wo es Fälle geben kann, in denen Gewalt legitim ist, nämlich da, wo sie sich gegen Gewalt richtet.